bevor es hier gleich losgeht mit einer neuen Episode, haben wir noch einen Presenter für euch. Der Presenter der heutigen Episode ist FeelsLike, der Spezialist für eine effektive Regeneration durch Neurokomplexe. Zu den Produkten von FeelsLike gehört zum Beispiel der Muscle-Komplex, den man nach dem Training oder natürlich auch nach dem Wettkampf auf beanspruchte Muskeln und Gelenke aufträgt und damit die Regeneration beschleunigt. Ich persönlich habe das in letzter Zeit sehr häufig verwendet durch hohe Trainingsumfänge, Trainingslager. Und ja, der Wettkampf naht, danach werde ich es auf jeden Fall auch auf die Oberschenkel, Waden und überall auftragen oder vielleicht darin baden. Mal sehen. Jedenfalls, wie funktioniert das Ganze? Das Gehirn steuert Schmerz, Entzündung, Stress und Schlaf. Allesamt Dinge, die die Regeneration betreffen. Die Haut ist über das periphere Nervensystem mit dem Gehirn verbunden und sendet direkte Signale. Und genau da setzt der Muskelkomplex an. Er aktiviert die behandelte Haut und signalisiert dem Gehirn, hier bitte einmal die Verspannung lösen. Das funktioniert, weil FeelsLike auf bis zu 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt. Und das zu 100%. Es gibt keine Füllmittel wie Wasser oder Alkohol, sondern 100% Wirkstoff. Das Ganze natürlich von höchster Qualität und mit unabhängig garantierter Anti-Doping-Sicherheit. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann geht ihr auf www.feelslike.sport und ihr bekommt mit dem Code PP10, den schreibe ich euch in die Shownotes, einen Preisvorteil von 10%. Die Bestellung ist komplett risikofrei, denn FeelsLike bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. So, jetzt viel Spaß beim Shoppen und vor allem viel Spaß beim Hören der neuen Episode. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und ich sitze heute wieder mit eurem und unserem Coach Björn Geßmann zusammen. Hallo Björn.
Moin. Und sitzen ist das neue Rauchen,
Oh,
ne?
stehst du?
Und deswegen stehe ich.
Ehrlich?
Ja, hier, guck mal, ich kann hüpfen. Siehst du?
Okay, krass.
Ja.
Ja, ich sitze, aber ich
Und
rauche nicht. Vielleicht gleiche ich das aus.
ja, genau. Und ich habe mich jetzt hingestellt, aber seitdem rauche ich auch wieder.
Okay, ja, gut.
Nein, Quatsch, ich habe noch nie geraucht in meinem Leben. Wirklich nicht. Ich habe
Perfekt.
wirklich noch nie in meinem Leben geraucht.
Alle, die zuhören, hoffentlich auch nicht, oder ihr werdet auf gar keinen Fall damit anfangen.
Heute das Thema Triathlon und Lungenkrankheit.
Ja.
Ne, das war, glaube ich, das, worüber wir
Das,
sprechen wollten
ja,
heute.
ganz genau. Hast du dich
Super,
richtig
freue ich mich
erinnert?
sehr. Ist
Nee.
ein spaßiges Thema.
Ja, mega witzig auf jeden Fall. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen heute über Verpflegung auf der Langdistanz sprechen. Cameron Wirth hat beim Ironman Texas in 3:53 auf dem Rad wohlgemerkt, ich laufe, wenn es gut läuft, den Marathon in dieser Zeit. Er hat jedenfalls den neuen Ironman-Radrekord gebrochen und nach eigenen Angaben währenddessen mehr als 200 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zugeführt. Hat er den Rekord wegen oder trotz dieser Zufuhr gebrochen?
Und weil ich das jetzt nicht so, das ist eine super Frage. Und vielleicht können wir noch ein Wort, kannst du noch ein Wort verlieren zum Lauf, der Anschluss?
Da erwischst du mich jetzt kalt.
Also ich weiß es jetzt auch nicht genau, deswegen habe ich die Frage ehrlich gesagt auf dich jetzt gerade geschoben. Ich glaube, er ist gelaufen eine 2:50 roundabout.
Okay. Das
Und was
passt
ich nicht,
nicht
dass
zur
da,
Radzeit.
ja, also wäre jetzt auch ein bisschen doll, wenn er das jetzt auch noch irgendwie in Rekordzeit gelaufen wäre. Wenn jetzt auch noch eine 2:28 hinten drauf gelaufen wäre, dann hätte ich auch mal gefragt, wer eigentlich sein Verpflegungssponsor ist. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, und das war, ist wirklich nur eine Frage, also weil ich es jetzt einfach schlicht nicht weiß, ich habe das natürlich auch gelesen und sage da gleich auch noch was zu, aber ich habe mich dann gefragt, wie die Aufnahme gewesen ist beim Laufen. Und natürlich mir auch ganz vorsichtig die Frage gestellt, ob das dann jetzt so gut geklappt hat mit dem Laufen. Also ein 2:50er Marathon ist für einen Cam Wurf irgendwie okay, aber mehr als okay jetzt gerade auch nicht. Ne?
Ja.
Also ich bin mir sicher, dass er auch schon mal 2, 3 Minütchen schneller gelaufen ist und so. Und der Kurs in Texas ist ja durchaus auch eher ein schnellerer. Und will sagen, man muss auch immer so ein bisschen das große Ganze im Blick behalten, weil Triathlon besteht nun mal immer noch aus drei Disziplinen. Ist also natürlich eine extrem wichtige Frage, wie viel Gramm Kohlenhydrate du zuführst beim Radfahren. Und dann kann ich aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das ein vor allen Dingen auch oft ein extrem wichtiges Ding ist für den anschließenden Lauf. Ne?
Ja.
Also ich sage immer wieder, dass die 2:30er Marathons von Patrick Lange zu einem durchaus signifikanten Teil dadurch entstanden sind, also die quasi 10 Minuten schneller als vorher. weil die Verpflegung beim Radfahren bedeutend viel besser geklappt hat als in den Jahren davor und da einfach mehr Energie für da gewesen ist. Und deswegen ist das extrem wichtig. Und wie gesagt, bei Cam würde ich so den kleinen Einschnitt mitliefern, dass der Lauf danach jetzt nicht so richtig würzig war. Aber ja, es ist jetzt absolut kein Urteil darüber. Ich werde ihn mal fragen. Vielleicht lese ich mir vorher den Artikel nochmal in Ruhe durch, falls es da schon steht. Und wenn nicht, werde ich ihn mal fragen, wie viel der beim Laufen dazugeführt hat, weil man muss sich natürlich dann schon auch immer fragen, zuführen ist das eine. Und jetzt kommen die ganzen Ifs and Maybes, die man dann so anführen muss. Ne? Ein If ist dann, ob das jetzt zur Radleistung beigetragen hat. Ich meine, das ist ein relativ enger Zusammenhang. Auf der anderen Seite ist Cam Wolf auch vorher schon Radzeiten gefahren um den Dreh und offensichtlich war die Strecke schnell den Tag. Und dann muss man sich auch immer fragen, ne, welche Auswirkungen hat es aufs Laufen? Man muss sich vorher auch schon die Frage stellen, wie viele dieser 200 Gramm Kohlenhydrate sind eigentlich wirklich da angekommen, wo sie hin sollten? Weil wir haben immer die Situation, dass schon wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir ab einem gewissen Sweet Spot quasi die mehr Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, auch darin ummünzen, als dass wir mehr Kohlenhydrate verbrauchen. Das wird also irgendwann gegebenenfalls ein Nullsummenspiel. Und deswegen würde ich deine Frage mit so einem, ja, ich kann sie nicht so richtig beantworten, für den Gesamtkontext des Rennens würde ich schon vorsichtig bei Cam mal nachfragen und fragen, ob es nicht 150 Gramm auch getan hätten. Vorher würde ich mich aber fragen, oder würde ich ihn fragen, wie eigentlich so der Magen-Darm-Trakt sich ausgewirkt hat, wie es Laufen war, wie die Zufuhr war beim Laufen. Weil das sind alles Dinge, die muss man damit einbeziehen. Ne? Also eine Verpflegungsstrategie funktioniert immer nur gesamtheitlich über das ganze Rennen betrachtet. Und genau,
ja.
Deswegen gebe ich mal so eine halbe Antwort. Aber auf jeden Fall eine spektakuläre Headline. Die hat er auf jeden Fall erzeugt.
Ja, wir wollen auf jeden Fall auch über das gesamte Rennen sprechen und nicht über die Verpflegung nur beim Radfahren. Was wissen wir denn schon wissenschaftlich über die Oxidation von Kohlenhydraten und von welchen Faktoren ist diese Menge abhängig?
Wir wissen, dass wir eine Differenz haben zwischen der Menge, die wir zuführen und der Menge, die wir wahrhaftig oxidieren. Also wenn wir von oxidieren sprechen, müssen wir vielleicht nochmal einmal ganz kurz den Weg skizzieren. Wir haben jetzt das Gel, ne? Also mittlerweile sind wir uns ja, glaube ich, einig, alle miteinander, dass es eher Gels werden als Riegel oder sowas. Aber wir haben das Gel, das nehmen wir in den Mund auf, dann schlucken wir das runter, das begibt sich in den Magen, irgendwann kommt es in den Darmtrakt und da muss es durch die Darmmembran durch. Und dann wird das Gel irgendwann, natürlich dann mittlerweile schon in veränderter Form, aber weitergegeben und soll am Ende an der Muskulatur ankommen. Und was es da macht, ist halt, dass es vorher umgebaut wurde und über mehrere Umbauprozesse am Ende zu einem ATP-Molekül geworden ist. Und dieses ATP-Molekül ist für die Kontraktion wichtig. Oder nicht wichtig, sondern ja essentiell. Und bei eben genau diesen zwei Seiten aus, dass das Gel gelangt in den Darm und dann ist die Frage, wie viel von diesem Gel geht denn auch durch den Darm oder durch die Darmmembran durch und kommt denn auch wirklich in den Körper? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen uns immer überlegen, wenn das Gel sich im Mund befindet, wegen mir auch im Hals, im Magen oder dem Darm, dann ist es noch nicht im Körper. Mhm. Ne, ist erstmal in diesem länglichen Schlauch, der da so durch den Körper durchgeht, aber es hat halt noch nicht den Weg dahin gefunden oder noch nicht den Weg in den Körper gefunden. Und bei eben dieser Sache sprechen wir von der Oxidation am Ende, wenn wir das auf die Muskulatur beziehen. Also das Gel findet den Weg in den Körper, das wird weitergegeben bis hin zur Muskulatur und da wird das Kohlenhydrat dann an irgendeiner Stelle oxidiert. Und die Frage ist, wie groß ist die Differenz? Also wir haben sowas wie eine Oxidationseffizienz, die liegt so lehrbuchartig, würde man grob sagen, im Bereich von 80-85%. Also ich gebe 100 Gramm rein und 80 kann ich dann in der Stunde verstoffwechseln. Mhm. Hängt aber in jedem Falle auch ganz viel davon ab, was für ein Kohlenhydrat ich da reingebe, wie die Mixtur, also der Unterschied der Kohlenhydrate ist. Und wenn wir noch ein bisschen weiter vorne anfangen, dann hängt die zum Beispiel auch durchaus von der Osmolalität ab, also von der Frage, in welcher Konsistenz dieses Kohlenhydrat da jetzt gerade durchgeschleust wird. Ne? Und ist der Umbauprozess jetzt gerade von einem Riegel am Ende ein bisschen größer als der von einem Gel? Also, langer Rede, ungefähr 80% Oxidationseffizienz im Idealfall. Und das große Fragezeichen, welches wir dann haben, ist, betrifft mich das jetzt gerade auch? Habe ich meine Verpflegungsstrategie so gut aufgebaut, dass ich sagen kann, ich schaffe es, wirklich 80-85% der zugeführten Kohlenhydrate auch wirklich in Muskelarbeit, wenn man so will, umzumünzen? Und diese Frage hängt davon ab, ja, von vielen, vielen verschiedenen Faktoren ab. Und das war das, was ich eben angekündigt habe. Einer der Faktoren ist, dass wenn die Zufuhrmenge zu hoch gewählt wird, dann kann es sehr gut sein, dass die Oxidationseffizienz rapide abnimmt. Mhm. Also, dass ich sagen kann, von 100 Gramm werden vielleicht 80 noch oxidiert, von 120 Gramm aber auch nur noch 80 und von 140 Gramm vielleicht nur noch 60. Ne? Also da kann auch gerne mal eine Schere aufgehen, je nachdem, wie sehr ich diesen gesamten Trakt und alle Anteiligkeit, die daran mitwirkt, irgendwie auch überfordere zum Beispiel. Und bei 200 Gramm, und deswegen auch meine leichte Skepsis, das ist schon durchaus weit über dem, was wir so auch in Einzelfällen denken würden, was man so sinnvoll zuführen kann. Und deswegen stelle ich mir da vorsichtig die Frage, wie viel von diesen 200 Gramm sind erstens einfach unverarbeitet wieder rausgegangen am Ende des Tages? Und zweitens, was hat die Oxidation des Rests mit dem Stoffwechsel gemacht? Weil es gibt genügend Studien mittlerweile, die zeigen, dass wenn ich die Kohlenhydratzufuhr von 90 auf 120 Gramm in der Stunde erhöhe, dass ich am Ende keine vermehrte Schonung meiner Glykogenspeicher habe, trotz 30 Gramm in der Stunde mehr. Und Glykogenspeicher zu schonen ist der Hauptgrund, warum wir Kohlenhydrate von außen zuführen. Ja, das muss man sich immer noch mal vor Augen halten. Wir essen, damit wir dafür sorgen können, dass die körpereigenen Speicher bestmöglich deutlich langsamer leer gehen oder leerer werden, als sie es tun würden, würden wir nicht essen. So, und wenn ich halt trotz 30 Gramm mehr eben keine Glykogenspeicher schone, dann heißt das ganz deutlich, dass ich, oder deutet das darauf hin, so muss man es vielleicht nochmal vorsichtig sagen, dass ich einfach mit der höheren Kohlenhydratgabe auch mehr Kohlenhydrate verbrauche. Und dann ist es ein Nullsummenspiel. Dann habe ich da gar nichts von. Dann ist quasi der, also die Studien zeigen, dass dann der Fettstoffwechsel suppressiert ist, also wie sagt man, gehemmt ist oder runtergefahren wird. Mhm. Und das große Problem, was ich damit einhergehen habe, ist natürlich die sehr große Gefahr, dass diese 30 Gramm mehr an Kohlenhydratzufuhr dazu führen können, dass ich deutlich eher Magen-Darm-Probleme bekomme als noch mit 30 Gramm weniger. Das heißt, ich habe ein Nullsummenspiel mit einem deutlich größeren Risiko und da macht es keinen Sinn.
Ja, das heißt, es ist überhaupt nicht unbedingt in Klammern erstrebenswert, möglichst hohe Mengen zuzuführen und so viel reinzugeben, wie man es halt gerade noch so verträgt.
Also ich kenne einige Beispiele aus dem Profisport von Athleten, die durch das Essen und durch die übermäßige Kohlenhydratzufuhr quasi im Rennen, und jetzt sage ich es immer ein bisschen populistisch, aber im Rennen verhungert sind. Also die 150 Gramm Kohlenhydrate gegessen haben und in Stunde 3 auf dem Rad gesagt haben, ich hatte unendlich Hunger und ich habe mich wahnsinnig kraftlos und leer gefühlt. Und das ist ein ganz gutes Indiz dafür, dass diese 150 Gramm einfach deutlich zu hoch gewählt waren und dass der Magen-Darm-Trakt damit so überfordert war, dass diese Oxidationseffizienz irgendwo brutal eingebrochen ist und dann halt einfach der Magen-Darm-Trakt nicht mehr so viel, oder gerade der Darm, halt eben viel weniger Kohlenhydrate aufgenommen hat und man halt darüber dann eine wahnsinnige, also eine Energieeinbuße hat. Und dann macht's keinen Sinn. Also das Risiko, zu viel zuzuführen, ist akut groß.
Ja, also vor allem ja durch diesen Trend, dass man sagt oder man hört zumindest immer mehr zuzuführen und 120 Gramm sind quasi der Standard und wenn du noch mehr zuführen kannst, dann ist noch besser.
Genau, und es gibt genügend wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass 90 Gramm viel mehr der Standard ist als 120 Gramm und wir verweigern uns dann so ein bisschen der Wissenschaft an der Stelle oder nicht, also nicht wir, aber und natürlich ist völlig klar, dass das im Einzelfall auch anders sein kann. Und man muss auch immer noch ein bisschen differenzieren, wenn wir jetzt 90 bis 120 Gramm vergleichen als Beispiel, dann vergleichen wir das natürlich für eine gewisse Grundgesamtheit, die durchschnittlich ist. Ich sage jetzt mal, wenn du mir gesagt hättest, dass Magnus Ditlev 180 Gramm Kohlenhydrate zuführt und die auch oxidieren kann, dann hätte ich gesagt, okay, das ist kein Durchschnitt. Ne? Also jetzt alleine anthropometrisch ist der halt 1 Meter, keine Ahnung, 96 groß und wiegt solide über 80 Kilo. So, und mit steigender Körpermasse, mit steigender Muskelmasse ist die Oxidationsmöglichkeit auch nochmal eine andere. Also die steigt auch damit. Und da wird Magnus Ditlev einfach viel, viel mehr Kohlenhydrate aufnehmen und verarbeiten können, als das jetzt, als das ein eher kleinerer Athlet mit deutlich weniger Muskelmasse kann. Mhm. Deswegen Einzelfälle gibt's immer genug, ganz klar. Und wenn jetzt hier draußen ein Sportler zuhört, der auch, weiß ich nicht, 85 Kilo wiegt und 1,95 Meter groß ist, dann würde ich durchaus versuchen, auf jeden Fall in Richtung eher 120 und vielleicht sogar einen Tacken mehr Gramm Kohlenhydrate zu gehen. Die große Hürde liegt darin, dass die Überprüfungsmöglichkeit nicht die einfachste ist. Ne? Also die Überprüfungsmöglichkeit, ob das funktioniert oder nicht, in Form von, habe ich Magen-Darm-Probleme, ja oder nein, die ist halt eine ziemlich laxe. Also die kann ich machen, wenn ich vermeiden will, also die macht Sinn, wenn ich vermeiden will, dass ich irgendwie im Rennen erbrechen muss oder sowas in der Art, ne? Oder dass die Kohlenhydrate da irgendwo rauskommen, wo ich sie gar nicht raushaben will. Aber die sagen auch streng genommen noch nichts über die Oxidationsrate am Ende aus. Das müsste man im Zweifelsfall dann sogar eher messen und kann das jetzt halt nicht einfach pauschal annehmen, nur weil ich keine Magen-Darm-Probleme habe, dass das jetzt gerade gut funktioniert hat.
Könnte man das messen?
Ja, genau. Kann man sehr gut messen. Machen wir mittlerweile immer häufiger und werden wir auch in den nächsten Jahren immer deutlich mehr verfolgen. Sieht dann so aus, man nimmt sich ein Kohlenhydrat, man markiert das. Einfach mit dem Tippex draufschreiben. Nee, Quatsch, aber Tippex ist zum Wegradieren, ne?
Ja,
mit dem Edding draufschreiben.
Korrigieren.
Ja, sorry. Nein, aber das sieht dann so aus, dass man die Kohlenhydrate markiert mit Isotopen und diese Isotope sind dann gebunden an das Kohlenhydrat und dann hat man eine sportliche Belastung vorgegeben und sobald die Kohlenhydrate dann entsprechend oxidiert werden, also wirklich verbraucht werden, löst sich das Isotop. Und die gelösten Isotope kann man dann messen in den Atemgasen, also ganz explizit bei der Kohlendioxidabatmung. Und da kann ich dann ganz problemlos erkennen, wie viele der zuvor zugeführten Isotope habe ich denn jetzt wirklich gerade verstoffwechselt, also wie viel sind da wirklich jetzt gerade durchgegangen. Und dann kann ich ganz easy meine Oxidationseffizienz ausrechnen und kann dann sagen, ich habe 80% von den, keine Ahnung, 90 Gramm, jetzt gerade ganz offensichtlich verstoffwechselt. Mhm. Also das geht, genau. Mhm. Ist eine schöne Sache und finde ich mittlerweile, also bin ich mir, ja gut, weiß ich nicht, vielleicht soll ich das jetzt nicht so laut sagen, aber bin ich mir fast sicher, dass das irgendwann ein Standard wird, das auch zu messen, weil ja, das ist einfach natürlich, ich meine, deswegen reden wir über das Thema, weil das der Schlüssel zum Erfolg ist oder wenn man es anders sagen würde, der Hauptgrund für ein deftiges, negatives Erlebnis, wenn man sich halt eben nicht entsprechend gut verpflegt. Ne? Und gerade bei einer Triathlon-Langdistanz, ich meine, das ist ja die Paradedisziplin für, wo ist eigentlich eine Kohlenhydratzufuhr essentiell wichtig. Ja, deswegen gehe ich schwer davon aus, dass das eine Sache ist, die wir irgendwann standardmäßig als Test anbieten und die dann vielleicht sogar auch irgendwann zumindest in der Phase, so kurz vor einem Rennen, eventuell auch wichtiger ist, als jetzt kurz vor Schluss nochmal zu wissen, ob ich jetzt mit 5 Watt mehr oder weniger irgendwie in der Ebene fahren kann, weil ja die Oxidationsrate oder die Kohlenhydratzufuhr oder wenn man das dann noch ein bisschen ganzheitlicher haben will, die allgemeine Verpflegungsstrategie, die ist natürlich das A und O, wenn es darum geht, irgendwie erfolgreich zu sein. Ne? Und das beginnt bei der Weltspitze und das endet beim sinngemäß Letzten im Ironman-Feld, weil wenn das gut werden soll am Ende, dann ist die Verpflegungsstrategie einfach kriegsentscheidend wichtig.
Ja, es ist ja eine super praktische Möglichkeit, wenn das funktioniert. Man erspart sich sehr viel Rumprobieren. Jetzt ist es ja so, man trainiert im Training den Fettstoffwechsel, um weniger Kohlenhydrate zu verbrauchen und die Glykogenspeicher zu schonen. Wieso dann trotzdem so eine hohe Zufuhr?
Um schneller zu sein. Also, ist eine ganz einfache Antwort, ne? Ich trainiere meinen Fettstoffwechsel, hast du völlig richtig gesagt. Und vielleicht auch da nochmal, wenn wir kurz irgendwie vergleichen, wie groß die Kohlenhydratspeicher sind und wie groß die Fettspeicher sind, nur dass man mal ungefähr ein Gefühl dafür hat, warum machen wir das Ganze eigentlich? Dann können wir uns überlegen, Glykogenspeichergröße, jetzt machen wir wieder kurz den Durchschnitt, aber geht so in Richtung 400, 450, 500 Gramm Kohlen, also Glykogen gespeichert in der Muskulatur. Das ist wichtig, weil das sind die Glykogenspeicher, die wir schonen wollen. Die werden immer da gebraucht und ausschließlich da verarbeitet, wo eben die Bewegung stattfindet, zum Beispiel jetzt in den Beinen. Und 400 bis 500 Gramm Glykogenspeicher haben pro Gramm einen Energiegehalt von ungefähr 4 Kalorien. Wir reden also davon, dass das so knapp 1600 bis 2000 Kalorien Energie sind aus den in meiner Muskulatur gespeicherten Kohlenhydratspeichern oder Kohlenhydraten. Und wenn wir uns das jetzt grob überlegen, ne, es ist schnell gemacht, dass wir beim Radfahren mit einer Intensität unterwegs sind, wo wir vielleicht mal ganz locker 100, 120, 150 Gramm Kohlenhydrate verbrauchen. Kohlenhydratverbrauch ist immer ein exponentieller Verlauf mit steigender Intensität. Will sagen, wir haben dann schnell den Moment, dass wir eben diese Glykogenspeicher beileibe nicht mehr geschont haben, sondern sehr schnell auch dann geleert haben oder entleert haben. Und dann haben wir irgendwann zwei Möglichkeiten. Entweder wir brechen die Belastung ab oder wir müssen so langsam laufen, dass man sagen kann, keine Ahnung, wir laufen jetzt sogar oder bewegen uns so langsam, egal ob jetzt beim Radfahren oder beim Laufen, dass wir vielleicht mit einer Zufuhr von 90 Gramm sogar eher noch ein Plus machen und unsere Glykogenspeicher vielleicht sogar ein kleines bisschen wieder füllen können. Aber da sind wir sehr langsam unterwegs. So. Und deswegen trainieren wir den Fettstoffwechsel, der hat viel mehr Energie, ne? Einfach überschlagen, 70 Kilo Athlet, 10% Körperfett und das ist schon die sehr austrainierte Form eines Amateursportlers, das sind 7 Kilo reines Körperfett, was der hat und in dem Fall rechnen wir nicht mit 4 Kalorien, sondern mal 9, weil Körperfett einfach mehr Energie hat und dann sind wir ganz schnell bei 7000 Gramm mal 9, das sind dann 63.000 Kalorien im Vergleich zu 1600 bis 2000, das ist also grob überschlagen Faktor was? 30, sage ich jetzt mal, 35. Wir können also 35 Mal so lange mit unseren Fettspeichern haushalten wie mit unseren Kohlenhydratspeichern. So, und deswegen wollen wir die trainieren. Und es ist dann immer so, wenn wir unseren Fettstoffwechsel trainieren, dann kommen wir nicht umher, quasi Henne-Ei-Prinzip, gleichzeitig unsere Leistungsfähigkeit zu trainieren. Und deswegen trainieren wir eigentlich sogar erst unsere Leistungsfähigkeit, um dadurch unseren Fettstoffwechsel zu verbessern. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir irgendwann nach gewisser Zeit an dem Punkt, dass wir jetzt sagen können, dass wir noch vor 6 Monaten, als wir deutlich weniger leistungsfähig waren, zum Beispiel 100 Gramm Kohlenhydrate noch verbraucht haben bei 200 Watt als Beispiel. Und jetzt können wir mit einem Verbrauch von 100 Gramm Kohlenhydraten aber nicht 200 Watt fahren, sondern 240 Watt. Mhm. So, und das macht uns dann 40 Watt, ergo, keine Ahnung, 4 km/h. Schneller und das ist der Grund, warum wir das machen. Also wir wollen flotter sein. Was den Kohlenhydratverbrauch und die Zufuhr angeht, ja, das ist ein ganz einfaches, das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Wir haben eine gewisse Menge, die wir zuführen, die wir dann oxidieren und wir können jetzt easy sagen, genau bei mehr oder weniger dem Verbrauch plus minus, ne, wie viel wir halt so haben wollen und wie wir uns pacen wollen, weil klar ist natürlich auch, wir müssen nicht mit gefüllten Kohlenhydratspeichern ins Ziel kommen. Das ist logisch. Mhm. Ne? Wir wollen die ruhig leer haben. Oder leer geht nicht. Deswegen zucke ich hier immer so ein bisschen, wenn ich von leeren und geleert und entleeren spreche. Also leer kriegen wir die nie. Dann sind wir tot.
Gefüllt wäre genau, wahrscheinlich aber, auch gar nicht möglich.
Genau, gefüllt ist Quatsch. Ne? Also wollen wir auf keinen Fall. Aber ich sag mal, für mich immer so ein kritischer Punkt bei einer Triathlon-Langdistanz ist immer die Frage nach Wechselzone 2. Aus dem einfachen Grund, dass wir bis dahin noch eine gute Möglichkeit haben, auch deutlich mehr Menge an Kohlenhydraten zuzuführen. Das klappt beim Radfahren natürlich deutlich leichter als beim Laufen. Wir beim Laufen meistens auch ein bisschen mehr verbrauchen an Kohlenhydraten. Und deswegen ist für mich immer so die zweite Wechselzone so der markante Punkt, wo man sagen kann, ja, du darfst da schon ein Stückchen deiner Kohlenhydratspeicher vielleicht verbraucht haben. Aber du solltest dir noch richtig viel bewahren für den jetzt anstehenden Lauf, weil da die Schere auf jeden Fall weit auseinander geht. Ne? Also beim Radfahren völlig okay zu sagen, ich verbrauche, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 120 Gramm und ich führe 100 zu. Mhm. Und von denen oxidiere ich dann, keine Ahnung, 80. Dann ist das ein Delta von 40 Gramm mal 5 Stunden sind 200 Gramm. Das ist dann in etwa die Hälfte meiner Glykogenspeicher. Mhm. Dann wird's mit dem Laufen schon ein bisschen schwieriger, ne? Mhm. Also dann müssen wir uns überlegen, dass wir beim Laufen halt keine 100 Gramm mehr zuführen, sondern je nachdem, wie gut wir trainiert sind, je nachdem, wie gut wir das geübt haben, aber ich rechne ehrlich gesagt immer tendenziell mit etwas weniger und dann sind es vielleicht 40 oder 50 Gramm bei gleichem Verbrauch. Oxidationsrate wird nicht besser beim Laufen und dann geht die Schere auf einmal weit auseinander, ne? Dann kann es auch mal passieren, dass wir pro Stunde eher hier ein Delta haben, nicht von 40 Gramm, sondern von 80 oder von 100. Und dann können wir jetzt, wie gesagt, die Milchmädchenrechnung weiterführen, dass die Glykogenspeicher nach 2 Stunden beim Laufen leer sind. Und das ist dann genau der Moment, wo uns dann bei Kilometer 22 der Mann mit dem Hammer erwartet. Genau.
Könnte man theoretisch so viel Kohlenhydrate zuführen, wie man auch verbraucht, wenn der Verbrauch bekannt ist?
Ja, also man kann es hinbekommen, beispielsweise in der zweiten Wechselzone anzukommen mit einem, wenn man so möchte, komplett gefüllten Glykogenspeicher.
Und
ja,
das wäre das der Idealfall?
Also ich würde mal sagen, so, um jetzt mal kurz bei dem Mathebeispiel und bei den numerischen Angaben hier zu bleiben, aber viel mehr als um 20, vielleicht noch so 30% würde ich das Ding nicht geleert haben wollen in der zweiten Wechselzone, also den Glykogenspeicher, weil man halt eben wirklich sagen muss, dass es dann schwierig wird. Jetzt hat es natürlich renntaktische Gründe, wenn du jetzt weißt, keine Ahnung, ich habe eh geplant, den Lauf recht langsam zu machen und ich hatte vor, beim Radfahren mir einen Vorsprung zu erarbeiten. Ja, dann ist das eine andere Herangehensweise, ne? Dann spielt natürlich auch so ein bisschen die Frage nach dem Pacing mit rein. Und deswegen Cameron Wurf ist vielleicht auch jemand, der für eine vermeintliche Vorentscheidung beim Radfahren sorgen muss, weil der weiß, ja, der wird niemals eine 2:34 laufen. Mhm. So, also Christian Blumenfeld wird ihm auf jeden Fall eine Viertelstunde abnehmen beim Laufen. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen einer der Beweggründe, warum man das dann so macht. Genau, aber grundsätzlich kann man natürlich diese Milchmädchenrechnung so ausgestalten, dass man sagen kann, ich kann schon auch in der zweiten Wechselzone ankommen und immer noch richtig gut gefüllte Kohlenhydratspeicher haben. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich an diese ganzen Fragezeichen, die ich bei dieser Milchmädchenrechnung habe, eine Antwort dran schreiben kann. Also wenn das natürlich eine Gleichung ist, in der 5 mal ein X steht, dann kann ich die Milchmädchenrechnung nicht aufstellen. Wenn ich diese 5x auflösen kann, nach Zufuhr ist das eine x, Oxidationseffizienz ist das zweite, Verbrauch bei Leistung y ist das dritte und so weiter, ja, dann kann ich natürlich irgendwie die Gleichung irgendwann passend auflösen und sagen, was muss ich eigentlich tun, um wegen mir in der zweiten Wechselzone anzukommen und da bei plus minus null mehr oder weniger oder bei vielleicht 20% weniger der Speicher irgendwie rauszukommen. Mhm.
Hängen der Verbrauch und die Aufnahmefähigkeit zusammen? Also jemand, der viel verbraucht, kann auch viel aufnehmen oder im Gegenteil?
Also, nee, hängt nicht zusammen. Also man muss da immer überlegen, dass der Verbrauch ist abhängig von der individuellen Physiologie, also der Frage danach, wie groß ist mein aerober Stoffwechsel, wie groß ist meine Glykolyse, die ich betreibe, auch bei submaximalen Leistungen. Und die ist erstmal völlig unabhängig vom Körpergewicht, wenn man so möchte. Es ist aber sicherlich so, dass die Zufuhr auf jeden Fall mit steigendem Körpergewicht auch, ne, wie eben gesagt, von der Masse her durchaus ein bisschen abhängig ist. Man muss halt aber halt auch sagen, dass wir halt größere absolute Leistungen in der Lage sind zu treten. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir deswegen mehr Kohlenhydrate verbrauchen. Also wir können auch zwei Fahrer nebeneinander fahren lassen, die zwar die gleiche Physiologie haben, aber halt zwei völlig unterschiedliche Körperkonstitutionen und dann verbrauchen die bei gleicher Leistung auch die gleiche Menge an Kohlenhydraten. Was sich natürlich ändern wird, ist die Geschwindigkeit. Mhm. Der kleinere Typ wird auf jeden Fall schneller unterwegs sein. Aber grundsätzlich jetzt von der Intensität her sind Zufuhr und Verbrauch da schon ein gutes Stückchen entkoppelt. Klar ist immer, vielleicht sei das noch gesagt, aber das hat dann auch keine Auswirkung auf den Verbrauch. Je leistungsfähiger ich bin, desto tendenziell größer sind zum Beispiel auch meine Glykogenspeicher. Also desto besser sind die trainiert. Aber trotzdem, ne, gleiches Spiel, dann kann ich vielleicht sogar mehr aufnehmen, verbrauche aber in Anführungsstrichen tendenziell sogar weniger. Weil je besser ich trainiert bin, desto geringer ist für gewöhnlich meine glykolytische Rate. Und je geringer die ist, desto geringer ist auch mein Anteil an Kohlenhydratverbrauch bei Leistung X.
Mhm. Genau. Jetzt stehen die ersten größeren Wettkämpfe, die stehen auf jeden Fall bald an, also auch Langdistanzen. Das heißt, man hat im Training hoffentlich schon die Kohlenhydrataufnahme trainiert, was man ja machen sollte. Aber wir haben jetzt auch schon, oder es kam auf jeden Fall raus, dass mehr nicht immer unbedingt besser ist. Gibt es so eine Mindestanzahl an Kohlenhydraten pro Stunde, wo du sagen würdest, ja, damit würde ich auf jeden Fall mal planen und weniger sollte es nicht sein?
Ja, also die einzige Einschränkung, die ich da machen würde, ist so ein bisschen die Frage danach, bin ich in der Lage, auf unterschiedliche Kohlenhydratquellen zu setzen? Also die Sportwissenschaft oder die Ernährung gibt vor oder hat festgestellt, dass eine Kombination aus multitransportablen Kohlenhydraten einfach zu einer höheren Aufnahmefähigkeit führt. Das liegt einfach daran, dass unterschiedliche Kohlenhydrate über unterschiedliche Transporter eben genau den Weg finden bis hin am Ende zur Muskulatur. Mhm. So, und deswegen
Glucose und Fructose in dem Fall.
Ist uns ja genau mittlerweile klar, dass zum Beispiel Glucose und Fructose ein Thema ist. Man könnte auch Maltodextrin und Fructose gegebenenfalls miteinander kombinieren. Das ist aber bei weitem nicht so gut erforscht. Und deswegen müsste man jetzt erstmal schon mal sich die Frage stellen, bin ich zum Beispiel in der Lage, Fructose wirklich gut und auch in relativ großen Mengen aufzunehmen? Ich sage das deswegen, weil ich durchaus häufiger so die Erfahrung gemacht habe, dass es so eine nicht ganz kleine Dunkelziffer gibt an Leuten, die bei Fructose tendenziell irgendwie Probleme haben oder vielleicht leichte Intoleranzen haben oder sowas. Und das sind vielleicht Intoleranzen, die im Alltag gar nicht so unbedingt rauskommen. Ich meine, es gibt ja auch die Fructose-Allergiker, also die wirklich ganz klar wissen, dass sie halt auch bei Obst schon irgendwie aufpassen müssen, weil das zu Problemen führt. Und dann sind natürlich Fructosemengen in solchen Gels nochmal problematischer. Aber gesetzt dem Fall, ich bin jetzt hier der gute Durchschnitt und ich bin in der Lage, Glucose und Fructose aufzunehmen, dann sind wir ja in der Situation, dass wir sagen können, das Verhältnis sollte irgendwo so in einem Bereich sein von, also ich bin immer noch ein Fan von 2:1 oft. Einfach auch so ein bisschen aus Sicherheitsgründen und Risikominimierung und dann vielleicht ein paar weniger Kohlenhydrate, Klammer auf, mit der Idee, eine bessere Oxidationseffizienz zu haben. Also 2:1 Glucose, Fructose. Es könnten dann zum Beispiel sein 90 Gramm und davon sind 60 Gramm Glucose und 30 Gramm Fructose. Die Wissenschaft geht aber auch weiter und sagt, dass auch 1:0,8 Gramm im Verhältnis gut möglich wären. Dann sind wir vielleicht jetzt schon an einem Punkt, dass wir sagen können, wir machen hier 60:45 oder 60:50 und schaffen es, den Fructose-Transporter noch besser auszulasten, ohne den Glucose-Transporter zu überfordern. Und das sind jetzt so Dinge, wenn du jetzt nach der Mindestanzahl fragst, dann würde ich sagen, dass ich grob sagen würde, ich komme gleich nochmal, wir kommen zu der Ausnahme, aber auch da jetzt wieder für den guten Durchschnittssportler, dass so 70, 80 Gramm durchaus sein sollten und dass man das schon, glaube ich, so gut trainieren kann, dass das klappt. Und ich will mal ganz deutlich an der Stelle sagen, damit das funktioniert, muss auch schon ein bisschen das Ganze geübt werden. Ja. Also wenn man jetzt gerade in der Situation ist, dass man sagt, hey, ich habe jetzt im Training mal probiert, 80 Gramm aufzunehmen und ich bin irgendwie, keine Ahnung, 1,70 Meter groß und wiege 66 Kilo, dann ist das schon richtig, richtig gut. Ne? Also nur weil Cameron Wurf irgendwie andere Zahlen produziert, heißt das noch lange nicht, dass man mit seinen 80 Gramm dann schlecht ist oder sowas. Ja. Also deswegen mag ich diese je höher, desto besser Diskussion überhaupt nicht, weil die zum einen auch unsachlich ist und jeglicher wissenschaftlicher Grundlage auch so ein Stückchen entbehrt. Vorausgesetzt natürlich, dass man wirklich von der Körperkonstitution her eher durchschnittlich ist. Ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich schaffe 60, 70 Gramm und mehr tue ich mich schwer mit oder das kommt nicht mehr so gut an. Also will sagen, wenn man jetzt nicht gerade, keine Ahnung, 1,80 Meter groß ist und 70 Kilo wiegt, dann darf es gerne auch ein bisschen weniger sein. Ne? Und dann ist das auch völlig okay. Also wenn das am Ende 60, 70 Gramm sind und die sind gut aufgeteilt, dann ist das auch erstmal total fein. Hausaufgabe ist ja eigentlich, es zu üben, es auch so ein bisschen selber rauszufinden, wie der Magen-Darm-Trakt das mitmacht. Und dann bin ich auch oft ein Fan davon, ehrlich gesagt, lieber auch so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen, weil wie häufig habe ich im Training die Chance zu üben, wie sich die Kohlenhydrataufnahme bei Kilometer 25 im Marathon auswirkt, nachdem ich vorher 5,5 Stunden Rad gefahren bin. Passiert nicht oft.
Ja.
Und vor allen Dingen auch deswegen auf Nummer sicher, weil, und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, weil die Kohlenhydrataufnahme vorm Rennen dreimal wichtiger ist als die im Rennen. Ne?
Ja.
Also wenn ich nicht mit vollen Kohlenhydratspeichern in das Rennen gehe, dann ist all das, was wir hier gerade besprechen, echt müßig, weil dann reden wir immer davon, dass wir sagen, ich habe hier ein Auto, ich muss von A nach B. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es bestmöglich hinkriege, Sprit sparen zu fahren. Aber, sorry, ich habe vergessen, den Tank ganz voll zu machen. Mhm. Gucken wir mal, wobei wir rauskommen. Ne? Das ist dann eine sehr komische Diskussion, die wir führen, weil wir hätten vorher einfach das Ding irgendwie vollladen können. Und dann wären wir auf jeden Fall dreimal besser unterwegs
gewesen. Da habe ich auch noch eine Frage dazu aufgeschrieben. Toll.
Bitte, sorry.
Ja. Aber erstmal wollte ich was anderes fragen. Und zwar, wir haben jetzt, sagen wir mal, reden wir grob von 80 Gramm pro Stunde. Gilt das im Schnitt über die gesamte Langdistanz? Oder teile ich mir das auf? Also
Nee, das ist
gleichmäßig
schon.
durchziehen oder fange ich mit,
Ja.
sagen wir mal, 100 Gramm auf dem Rad an und gehe dann auf 60 beim Laufen?
Ja, sehr gute Frage. Also ich würde immer, oder wie immer im Leben der Triathlon-Langdistanz würde ich nie von Durchschnittswerten ausgehen, weil ja, Triathlon-Langdistanz ist halt alleine aufgrund der Zeitdauer nie Durchschnitt, ne? Sondern wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie der Magen-Darm-Trakt reagiert bei Ermüdung, so wie gerade gesagt, ne? Das kriegen wir im Training auch nie richtig getestet. Deswegen wissen wir auch nicht, wie sich eine Oxidationseffizienz entwickelt. Wir wissen alleine auch schon so banale Dinge nicht, wie sich für den Einzelnen zum Beispiel eine Laufökonomie entwickelt. Und wie diese gegebenenfalls dann sich im Laufe der Marathonzeit irgendwie verschlechtert, was dann wieder dazu führt, dass wir deutlich mehr Kohlenhydrate verbrauchen. Und das sind alles so, ich will nicht sagen Spekulationen, man kann das natürlich alles messen und rausfinden, ist keine Frage, aber wir müssen jetzt mal vom Otto-Normalverbraucher ausgehen, ne? Wir haben jetzt hier nicht für jeden ein Assessment Center, so dass wir, also haben wir schon, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich jetzt alle Hörer draußen frage, ob die Lust haben, nochmal bei Heißers vorbeizukommen und ins Assessment Center zu gehen, dann werden einige sagen, ja, würde ich vielleicht gerne, aber das ist mir jetzt vielleicht dann doch der Aufwand ein bisschen groß möglicherweise. Schade, aber ist verständlich. So, und deswegen verteilen wir das natürlich ein bisschen. Und wir müssen uns überlegen, ne, wir müssen immer auch ein bisschen mitdenken, dass wir am Anfang ja durchaus auch noch einen gefüllten Magen-Darm-Trakt haben, weswegen ich immer ein großer Fan davon bin, dass wenn wir dann aufs Rad steigen, wir zwar schon eine Stunde Sport gemacht haben und sicherlich auch ein paar Kohlenhydrate verbraucht haben, aber das heißt jetzt noch nicht, dass unbedingt unser Magen-Darm-Trakt jetzt hier super leer ist und wir sofort irgendwie Unmengen an Gels da draufpacken können,
Ja.
ne? Wir haben da immer noch irgendwie Mageninhalt, Verdauung funktioniert nicht ganz so schnell, wie man denkt. Und deswegen bin ich durchaus ein großer Fan davon, am Anfang nicht zu doll an die Sache ranzugehen, ne? Sondern da vielleicht auch zu sagen, hey, die ersten 10, 15 Minuten, die fahre ich einfach mal los. Und da freue ich mich über ein bisschen Wasser und da gebe ich dem Magen-Darm-Trakt noch ein bisschen Flüssigkeit, damit das Ganze noch ein bisschen leichter verdaulich ist und so weiter. Und dann fange ich irgendwann zuzuführen an. Und da muss ich auch nicht sofort mit der Keule kommen. Manchmal ist weniger mehr. Und das ist, glaube ich, bei der Kohlenhydratzufuhr ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und dann kann ich vielleicht auch am Anfang hingehen und sagen, so, ich bin jetzt hier solide mit meinen 70, 80 Gramm in der ersten Stunde, Klammer auf, nach der Viertelstunde Wasser, bin ich jetzt irgendwie gut dabei. Dann darf ich das natürlich gerne erhöhen und dürfte auch versuchen, wenn ich das weiß, dass das im Training geklappt hat, vielleicht mal 100 Gramm zuzuführen. Der nächste große Cut kommt natürlich spätestens dann, wenn wir aufs Laufen wechseln, weil beim Laufen werden wir niemals, die gleichen Mengen an Kohlenhydraten zuführen können. Und da müssen wir auf jeden Fall deutliche Abschnitte machen, ne? Da werden dann aus im Peak vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate Zufuhr, dann nur noch irgendwie 50, 60 Gramm Zufuhr. Und da haben wir natürlich dann einen rapiden Abfall. Und deswegen dürfen wir das Ganze nie im Durchschnitt denken, sondern müssen uns das immer so ein bisschen stückeln.
Das heißt, es könnte auch eine Taktik sein, so wie mutmaßlich Cameron Worth es gemacht hat, den Magen beim Laufen zu schonen und sich auf dem Rad quasi einen Vorrat anzulegen.
Ja, ich würde mich immer fragen, wann der zum Beispiel aufgehört hat, die 200 Gramm in der Stunde zu essen. Also hat er die letzte halbe Stunde auch noch gegessen und sich die grob überschlagen 8 bis 10 Gels in der Stunde reingehauen? Oder ist er vielleicht hingegangen und hat gesagt, ich mache das mal von Minute 30 bis Minute, was sind das dann? 3,5 Stunden, 210. Was ja auch schon sehr gut ist dann, ne? Wenn das irgendwie verarbeitet wird, dann ist das ja klasse. Um dann aber auch dem Magen-Darm-Trakt irgendwie mal kurz ein bisschen, ja, Pause ist es ja nicht mal, aber ihm das Dauerfeuer zu nehmen und mal zu sagen, so, jetzt fahre ich mal eine halbe Stunde irgendwie eher auf Wasser und packe jetzt nicht noch mehr oben drauf, weil könnte gut sein, dass ich meinen Magen dann im ersten Anlauf oder im wahrsten Sinne des Wortes beim Anlaufen irgendwie vielleicht auch ein Stückchen überfordere, ne? Und auch das kann ich mir vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie Cam es gemacht hat, aber solche Ideen zu haben, das ein Stückchen zu variieren, ja, das ist prima, ne? Man kann jetzt auch hingehen und kann sagen, hey, beim Laufen habe ich immer schon Schwierigkeiten gehabt. Das kann ich noch so viel üben und so weiter. Und dann bin ich auch manchmal ein Fan davon, gar nicht zu viel irgendwie Gels reinzustopfen. Dann hilft auch manchmal ein Schluck Cola oder ein Schluck Isogetränk oder was auch immer was. Das sind ja alles Dinge, die man dabei nicht vergessen darf, ne? Auch das hat Kohlenhydrate. Und das ist manchmal auch alleine schon für die Sensorik im Mund irgendwie ganz angenehm, wenn ich irgendwann mal einen Schluck Cola bekomme und nicht die ganze Zeit nur meine immer gleichen Gels essen muss. Und wenn ich dann weiß, dass das beim Laufen manchmal eher ein bisschen schwierig ist, dann ja, dann kann ich natürlich auch beim Radfahren tendenziell versuchen, ein bisschen mehr zuzuführen und vielleicht auch an den Punkt zu kommen, dass ich sage, im Zweifelsfall fahre ich sogar sinngemäße 10 Watt weniger, habe ein bisschen weniger Intensität, um meinem Magen-Darm-Trakt die Möglichkeit zu geben, das ein bisschen besser zu verdauen, weil ich dann die Idee habe, gleich schnell zu laufen. Mhm. Also wäre zum Beispiel auch gleichzeitig wieder in Verbindung zur Pacing-Frage.
Es wird ja ziemlich sicher in der Langdistanz auch Momente geben, wo es vielleicht ein bisschen besser reingeht, die Energie, und dann wieder nicht so gut. Es ist ein langer Tag und das kann man ja dann auch so mitnehmen und annehmen.
Genau, und das, was du ansprichst, ist deswegen super, super wichtig, weil ich meine, wir reden hier von so einer Computersimulation, ne? Wir sagen hier die ganze Zeit so, da musst du das reingeben und dann kommt das wieder raus und das verbrauchen wir dabei und das machst du mit einer Mixtur von so und so. Und wir wissen alle, so funktioniert der Körper nicht unbedingt. Der ist keine Maschine, ne? Und das soll auch ganz klar heißen, dass wenn ich zwischendurch mal das Gefühl habe, dass mein Magen-Darm-Trakt jetzt hier gerade echt überfordert ist, ne? Und ich, was weiß ich, bestenfalls noch keine Krämpfe habe, aber zumindest denke, boah, das ist jetzt gerade alles richtig, richtig voll. Ja, dann vielleicht auch mal hingehen und sagen, hey, ich nehme jetzt mal 20, 30 Minuten mal gar nichts zu, sondern trinke einfach mal ein bisschen Wasser, schraub die Leistung ein kleines bisschen runter und schalte die Hirse an und denke mal ein bisschen nach und überlege mir, dass irgendwie noch mehr draufzupacken und noch mehr draufzupacken vielleicht auch einfach nicht funktioniert. Mhm. Ne? Und dann auch, was ich sagen will, ist ruhig auch ein bisschen mitdenken und mal ein bisschen in sich reinfühlen und überlegen, ist das jetzt hier gerade noch gut oder esse ich jetzt noch 2 Gels und dann kommt es mir wieder raus. So, ne? Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen in der Lage ist, flexibel zu reagieren, sollte man irgendwie der Magen-Darm-Trakt Probleme bereiten.
Ich kenne das aus dem Training, dass ich logischerweise nach einem Frühstück oder nach einem reichlichen Frühstück losfahre zu einer langen Ausfahrt und habe mir irgendwie eine Kohlenhydratmenge vorgenommen, diese 80 Gramm, um das zu üben, und bin aber einfach pappsatt in der ersten Stunde und nehme dann halt vielleicht gar nichts zu mir.
Genau, das ist, jetzt alleine haben wir schon die Situation, um das mal zu beleuchten, wir haben eine Schere jetzt gerade aus der Möglichkeit im Training zu simulieren und aus der Wettkampfsituation, weil im Wettkampf bist du hingegangen und hast etwas früher gefrühstückt, hast dir eine Stunde mehr Zeit gegönnt quasi, um das aufzunehmen und bist halt geschwommen. Und das macht halt schon mal einen riesen Unterschied. Ne? Also du hast auf jeden Fall schon mal mindestens eine Stunde lang nichts zugeführt. Und den Magen-Darm-Trakt irgendwie arbeiten lassen und auch in der Lage, wo er ganz okay zumindest arbeiten kann. So, und da bin ich total bei dir. Deswegen ist das natürlich auch klar, dass wenn wir solche Übungen machen, also wie du es gerade beschrieben hast, ne, wir fahren nach dem Frühstück los, dann können wir uns 2 Sachen überlegen. Entweder fangen wir ein bisschen später an zuzuführen und wir sagen, naja, die erste Stunde brauche ich damit gar nicht anfangen, weil ich bin ja noch pappsatt. Oder wir gestalten das Frühstück so, dass wir sagen können, das ist jetzt halt mal ein leichtes Frühstück, weil der absolute Schwerpunkt heute ist wirklich gar nicht mal das Radfahren selber, sondern einfach nur zu gucken, ob ich diese, keine Ahnung, 80 Gramm Kohlenhydrate in einer Stunde jetzt hier gut verdauen und verarbeiten kann.
Mhm. Über Kohlenhydratverhältnis haben wir schon gesprochen, 2:1 oder 1:0,8. Das 1:0,8, das nimmt man ja, um mehr aufnehmen zu können, also über 90 Gramm. Ergibt es Sinn, das aufzunehmen, wenn man nur 80 Gramm nimmt oder sogar nur 70 oder 60, weil es irgendwie besser verträglich ist?
Genau, also grundlegend ist die Menge davon ein kleines bisschen unabhängig, je nachdem, wie gut unsere Transporter funktionieren. Was wir mit beiden Verhältnissen wollen ist, und da nehmen wir das Verhältnis quasi nur als Hilfsmittel, wir wollen beide Transporter, also den Glukosetransporter und den Fructosetransporter, bestmöglich auslasten. Und dass wir da überhaupt von Verhältnissen sprechen, liegt nur daran, weil das ein bisschen griffiger ist. Ne? Wir könnten jetzt auch sagen, führ bitte 50 Gramm Glukose zu und 45 Gramm Fructose oder 50 Gramm Fructose. Das Verhältnis ist ja nur, damit man am Ende, ist auch für die Industrie nicht verkehrt, dass ich, wenn ich ein Gel habe, da draufschreiben kann, in diesem und jenem Verhältnis ist das, weil wer geht hin, vorher mischt sich seine Gels selber zusammen und guckt, dass das irgendwie, dass er auch ausgelotet hat, wann er seinen Fructosetransporter auslastet und wann er seinen Glukosetransporter auslastet. Das wäre ein bisschen doll, ne, von der Bedingung vorher. Und ansonsten kann man aber natürlich schon sagen, wenn ich dann in der Lage bin, diese beiden Wege okay gut auszulasten, dann geht das auch immer damit einher, weil die wirklich voneinander unabhängig sind, dann geht es auch immer damit einher, dass ich halt mehr absolute Menge aufnehmen kann und oxidieren kann.
Mhm. Thema Leistungsfähigkeit und Schnelligkeit. Wenn wir zwei beispielhafte Personen haben, die eine Person benötigt 8 Stunden für die Langdistanz, also Profiniveau, die andere Person benötigt 12 bis 13 Stunden für die Langdistanz, also Age-Grupper-Niveau. wie schlägt sich das in der Kohlenhydratzufuhr nieder? Weil die eine Person ist zwar viel, viel intensiver und schneller unterwegs, aber halt kürzer.
Und da sprichst du durchaus ein großes Problem an, ne? Das ist jetzt eines der Gründe, warum du sagen kannst, von den 200 Gramm von Cam Wurf braucht man sich nichts abgucken, weil ja, der Mann ist 4 Stunden eher fertig mit dem, was er da macht, ne? Und irgendwo hat auch der Magen-Darm-Trakt irgendeine Form von Ermüdung und irgendwann hört er auf damit oder reduziert er auf jeden Fall seine Oxidationsrate, da kann man sich sicher sein. Ein Punkt, der hinzukommt, den wir nicht unterschätzen dürfen und den jeder mindestens gefühlt irgendwie kennt, ist die sensorische Sättigung. Wir haben irgendwann die Situation, dass alleine schon unser Mund keinen Bock mehr drauf hat oder die Sensoren in unserem Mund, in den Schleimhäuten speziell, dieses süße Zeug jetzt hier gerade noch zu schmecken. Und diese sensorische Sättigung, also dieses Gefühl, was wir kennen, wenn wir davon zu viel aufgenommen haben, dass wir irgendwann sagen, ich kann dieses süße Zeug nicht mehr sehen, die ist wissenschaftlich bewiesen, also die gibt es und gegen die kann man sich an irgendeiner Stelle auch nicht mehr wehren. Die wird immer damit einhergehen, dass sich der Körper irgendwann dagegen sträubt und wie auch immer reagiert. Ne? Also keine Lust mehr darauf zu haben, ist noch die angenehmste Variante. Mhm. Aber es kann auch mal sein, dass die Sensorik so überfordert ist, dass der Magen vielleicht sogar anfängt zu rebellieren. Und deswegen hast du völlig recht und man muss natürlich dann immer irgendwie die Gesamtmenge auch ein Stückchen betrachten. Jetzt kann man sagen, naja, ich habe auch 4 Stunden mehr Zeit, die Gesamtmenge zu verdauen. Also das ist natürlich auch gegeben. Aber immer der kleine Reminder, der Körper ist keine Maschine. Ne? Der funktioniert nicht über 14 Stunden dann immer noch genauso wie noch in Stunde 2 oder 3. Weil irgendwann wird Ermüdung einsetzen. Und ich unterstelle, dass die Ermüdung bei dem Age Grouper auch deutlich größer ausfällt, als sie bei Cameron Wurf ausfällt, der das Ganze ja alleine schon im Training über viel, viel mehrere Stunden und so weiter macht. Und das würde ich auf jeden Fall bedenken. Und deswegen nochmal der Rat, manchmal ist weniger mehr. Und es ist total gut, dieses vermeintliche weniger, also wenn es dann nur in Anführungsstrichen 80 oder 90 Gramm wären, ist witzig, dass man das sagt. Ich lache deswegen, weil vor 5, 6 Jahren hätten wir gesagt, geil, der schafft es 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen. Das ist mega.
Ja.
Und heute muss man sich schon fast dafür entschuldigen, wenn es nicht mehr ist.
Ja.
Was aber auch oft unberechtigt ist, ne? Also ich sag's nochmal. Und bei aller, ich weiß nicht, wie häufig ich das gelesen habe, wie gut das bei den Norwegern funktioniert und hatte grundsätzlich den Christian Blumenfeld in brechend vor mir, gedanklich. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Und deswegen, manchmal ist weniger mehr und dann lieber die weniger Menge bestmöglich trainiert zu haben. Und dann wird wahrscheinlich auch die Auswirkung auf die Ermüdung etwas weniger ausfallen.
Christian Blumenfeld hat es geschafft, brechend weiterhin Kohlenhydrate zuzuführen und schnell zu laufen. Das ist die Kunst.
Ja, aber also in Kona hat er es nicht geschafft. Und wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn. Und so, also ne, gleiches Spiel, also jetzt um Gottes Willen, ich gebe jetzt keine Ratschläge an jemanden, der durchaus ganz gut drauf ist in diesen Tagen und im Triathlon schon sehr große Erfolge gefeiert hat, aber ja, ich denke, man kann schon sagen, dass zum Beispiel im letzten Jahr das mit der Kohlenhydrataufnahme jetzt vielleicht nicht immer gut geklappt hat, also da war halt Frankfurt und Kona und ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht behaupten, dass das gut lief, ne? Also trotzdem war Frankfurt natürlich ein sehr gutes Rennen, überhaupt keine Frage und man darf sich auch nicht beirren lassen, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass wenn mal so eine Irritation kommt, ne, und man vielleicht einfach gerade mal brechen muss, das kann ja manchmal auch einfach passieren, weil man irgendwie, wie auch immer, sich verschluckt hat, Luft im Magen hat und so weiter, also sinngemäß im Magen hat, ne? Weil man irgendwie jetzt gerade auch vielleicht hier was gegessen hat, was ein bisschen quer liegt oder so, das ist ja alles möglich. Deswegen würde ich es auch nicht überbewerten, genau, aber trotzdem ja eine Situation, die man sicherlich vermeiden wollen würde, wenn man denn kann.
Und festhalten können wir, dass man sich als Age-Grupper nicht unbedingt was von Profis abschauen sollte, aufgrund der unterschiedlichen Dauer und Intensität.
Ja, das ist absolut, und auch Trainingszustand, ne? Würde ich nicht vergessen. Also ein Cameron Wurf fährt dann halt bei so einer Belastung wahrscheinlich auch roundabout 320 Watt im Schnitt. Das geht halt auch mit einer ganz ordentlichen Oxidationsrate einher und ja, das ist halt, da ist ein ganz anderer Umsatz, der da betrieben wird. Ne? Da ist ein ganz anderer Energieverbrauch auf jeden Fall, der da betrieben wird. Und das passiert halt jemandem, der seit 20 Jahren quasi täglich nichts anderes macht, außer Kohlenhydrate zu essen, in übermäßiger Form oder in viel Menge und dann in Form von Gels. Also wenn du eine Grand Tour fährst im Radsport und du musst 3 Wochen lang quasi Gels zu deinem Hauptnahrungsmittel machen, dann ist auch das ja eine Disziplin, bei der man sagen kann, die gewinnst du auch teilweise am Esstisch, wenn du so willst.
Auf jeden
Also nicht
Fall.
Gewinnen, aber die bewältigst du gut am Esstisch. Da geht es dann auch ganz viel darum, wie du täglich aufs Neue deine Glykogenspeicher wieder füllst und sowas. Und das, der wird einen Saumagen haben. Das ist überhaupt keine Frage. Genau.
Das ist eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, die wir auch schon angerissen haben. Beginnt die Verpflegungsstrategie erst mit dem Renntag? Teaser, nein.
Genau, ja. Du hast die Antwort gegeben und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, dann sage ich, die beginnt Monate vorher, weil man muss das geübt haben im Training, haben wir jetzt ganz viel drüber gesprochen. Das, worauf du hinaus willst, ist ja die Füllung der Glykogenspeicher, die beginnt halt allerspätestens irgendwie so 2-3 Tage vor dem Rennen. Und das ist der Moment, wo wir dafür sorgen müssen, dass, wenn der Startschuss erklingt, wir sagen können, dass wir jetzt hier gerade unsere Glykogenspeicher zu, ich sag mal, 98% aufwärts jetzt gerade gefüllt haben. Und wenn es auch nur sinngemäß ist. Und das ist halt ganz, ganz entscheidend wichtig, weil, haben wir eben gesagt, ne, wie groß die sind, 400 bis 500 Gramm, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Und wenn wir da nur, ich sag jetzt mal, 50 bis 100 Gramm auf der Strecke gelassen haben, dann sind das halt 10-20% der Gesamtkapazität, die wir da mitbringen. Und das ist halt dann schon in einer Größenordnung, bei der wir sagen können, das werden wir auf keinen Fall im Rennen wieder aufholen. Also wir müssen mit dem Defizit leben und wir schleppen das die ganze Zeit mit uns rum. Ne, wir können dann nicht im Rennen hingehen und können sagen, ach, jetzt verbrauche ich mal nur 80 Gramm und dann nehme ich mal 120 auf und von denen kann ich auch noch 100 oxidieren und deswegen habe ich einen Plus gemacht hier gerade von 20. Also kann klappen, aber da ist dann die Schere auf jeden Fall von der Leistung, die wir hier gerade erbringen und die wir erbringen könnten, auf jeden Fall durchaus recht groß. Ne? Also das macht ganz wenig Sinn. Das hat dann wenig Leistungsabsicht, sage ich mal. Und deswegen ist es super, super wichtig, die Glykogenspeicher vorher zu füllen. Und genau, dafür brauche ich natürlich dann schon einen entsprechenden Plan, wie ich in den 2-3 Tagen vorher damit umgehe. Auch das, sage ich immer wieder, will vielleicht auch ein Stückchen geübt sein. Ja. Ne? Also wenn ich mich sonst sehr ausgewogen ernähre und dann meinen Magen-Darm-Trakt das erste Mal damit überrasche, dass er jetzt hier die 400, 500 Gramm Nudeln irgendwie essen muss, über 2-3 Stündchen verteilt, dann ja, ist das eine Sache, die ich eigentlich vorher schon mal ausprobiert haben möchte, um den Körper, beziehungsweise vor allen Dingen Magen-Darm-Trakt natürlich so ein bisschen daran zu gewöhnen.
Ja, also es ist nicht damit getan, die 3 Mahlzeiten, die man zu sich nimmt, plus gegebenenfalls Snacks ein bisschen zu verschieben, sondern man muss da schon ziemlich reinhauen. Ich glaube, ich habe vor der Challenge Rot letztes Jahr 1 Kilo Reis gegessen in 2 Tagen.
Ja.
Das war
also
nicht,
wir können
nicht
es ja,
so schön.
Genau, ja. Und dann fängt man irgendwann an Ketchup drauf zu schmieren, damit
das
es noch irgendwie runter geht und reingeht und noch ein paar mehr Kohlenhydrate mit dabei sind und so. Genau, ja. Also vielleicht als Größenordnung, ne, wir sagen 8-10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Also der 80 Kilo Mensch muss dann halt so roundabout 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Und das sind natürlich die reinen Kohlenhydrate, also nicht die Menge an Nudeln, sondern müssen wir auch da natürlich immer auf die Differenz gucken zwischen Gewicht und Menge Kohlenhydrate. Und also jeder, der das schon mal durchprobiert hat, der wird feststellen, dass 800 Gramm schon durchaus eine Herausforderung ist. Ne? Da muss man schon mal irgendwie einen ordentlichen Sack Reis irgendwie kochen oder einen ordentlichen Topf Nudeln und sich das natürlich auch irgendwie ein kleines bisschen überlegen. Ne? Und Reis und Nudeln sind jetzt nur sinnbildlich. Man braucht natürlich nicht nur Reis, also man muss natürlich nicht nur Reis und Nudeln nehmen, sondern man kann da noch vernünftige Mahlzeiten raus machen. Man kann auch zwischendurch Dinge zuführen, die halt einfach sehr kurzkettig und einfach sind, in Form von Süßigkeiten, Cola, Fanta, was auch immer. Also alles, wo halt Kohlenhydrate drin sind. Genau. Und da kann man sich halt auch überlegen, wenn ich da den Schwerpunkt so deutlich auf den Kohlenhydraten habe, dann würde ich parallel darauf achten, dass ich ja vielleicht noch ein mini bisschen ausgewogen unterwegs bin, also das ein oder andere Fettmolekül und Protein den Weg in meinen Körper findet, aber natürlich auch nur noch in dem Maße, wie es der Kohlenhydrataufnahme nicht mehr im Wege steht. Ne? Also ich gehe dann jetzt nicht hin und kippe über meine Tonne Reis irgendwie einen Liter Olivenöl, weil ja, das macht die Verdauung nicht unbedingt leichter und Olivenöl wäre noch relativ leicht zu verdauen, aber wenn ich jetzt
auch
auf die Nudeln
mit dem Sättigungseffekt haushalten.
Genau, ne, wenn ich jetzt auf die Nudeln auch noch Pesto drauf mache, dann weiß ich nicht, ob das von der Sättigung jetzt leichter wird, als den Ketchup zu nehmen, ne?
Ja.
Also, das ist dann schon manchmal ein bisschen schwieriger. Genau, weil da halt einfach viele Fette drin sind.
Okay, und wenn ich das gemacht habe mit den 8-10 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag, dann kann ich mir sicher sein, dass das funktioniert hat, oder kann man das irgendwie noch spüren, dass die Glykogenspeicher gerade voll sind?
Nee, spüren kannst du das nicht. Das kannst du nur rausfinden, indem du den Oberschenkel aufschneidest und ein Stückchen Muskulatur rausholst und guckst, ob das vollgeladen ist. Das bietet sich aber am Rennen morgen nicht unbedingt an. Genau, deswegen, also man kann es in der Hinsicht nicht spüren, aber was man vielleicht als, also man wird ja dann so die Mengen ungefähr absehen können, wenn man das geschafft hat, das auch von der Verdauung her gut funktioniert hat. Dann ist das schon mal ganz prima. Deswegen habe ich auch eben gesagt, 98% plus, ne? Man muss jetzt auch nicht 100%, also das ist ja auch eine sinngemäße Angabe jetzt gerade, ist dann nicht so wichtig. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass wenn wir 8 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht pro Tag essen, dass wir auf jeden Fall sehr doll signifikant mehr gegessen haben, als wir normalerweise im Alltag so zuführen.
Ja.
Und dann wird das auch passend irgendwie eingelagert werden. Genau. Und das ist dann schon auch okay. Immer ein kleiner Ratschlag beiseite, nicht überrascht sein, wenn irgendwie das Körpergewicht sich dann noch mal ein kleines bisschen anpasst, ne? Wir haben immer die Situation, dass Kohlenhydrate Wasser mit einlagern und zwar auch nicht gerade wenig. Also wir können so sagen, 1 Gramm Kohlenhydrate lagert so 2 bis 2,5 auf jeden Fall Milliliter Wasser ein. Deswegen kann es gut sein, dass wir vielleicht auch mal gerade noch ein Kilo zugenommen haben, was wir aber dann im Rennen ganz normal wieder ausschwitzen oder ausscheiden.
Wir haben jetzt hauptsächlich über Kohlenhydrate gesprochen. Wie hängt denn die Kohlenhydrate mit der Flüssigkeitszufuhr zusammen?
Also es gibt tendenziellen Zusammenhang. Wir müssen immer sagen, wie gerade gesagt, ne, Kohlenhydrate lagern Flüssigkeit ein. Aber ich sag mal, ich würde immer so ein bisschen beides getrennt voneinander betrachten und beides muss auf Optimum laufen in den Tagen, vor allen Dingen vorm Rennen. Also gerade bei der Hydration ist das Thema vor dem Rennen nochmal genauso wichtig wie bei den Kohlenhydraten auch, ne? Alleine von der Herleitung, ich werde, wenn ich leicht dehydriert in eine Triathlon-Langdistanz gehe, habe ich keine Möglichkeit, diese Dehydration in irgendeiner Form wieder aufzuheben in den nächsten 8, 9, 10 Stunden oder 14 Stunden. Das wird nicht klappen. Deswegen ist eine saubere Hydration quasi ja super, super wichtig, dass ich das hinbekomme. Und ja, deswegen gilt es auf den Flüssigkeitshaushalt zu achten. Die Kohlenhydrate spielen ein kleines bisschen mit rein, keine Frage. Genauso aber auch der Natriumhaushalt, ne? Also auch Natrium ist ja ein wasserbindendes oder hat ja eine wasserbindende Eigenschaft. Deswegen ist es gleichzeitig auch wichtig zu schauen, dass ich so ein paar oder ein bisschen Natrium halt auch mit im Essen habe, um dann zum einen den Natriumhaushalt zu füllen, aber auch bei der Wassereinlagerung dafür zu sorgen, dass ich das besser stauen kann. Und dann ist das prima.
Und kann man sagen, jetzt im Rennen, du nimmst 80 Gramm pro Stunde auf, deshalb musst du so und so viel Wasser dazu trinken?
Nee. Das braucht es nicht. Also das kann man da ganz getrost voneinander trennen. Ne? Wenn wir jetzt bei Flüssigkeitsaufnahme sind, dann geht das ja auch immer sehr viel, gerade im Rennen jetzt damit einher, wie viel Flüssigkeit ich ausschwitze. Das wiederum hängt ganz viel von den Außentemperaturen ab. Also wenn ich jetzt einen Norseman mache und ich habe draußen 10 Grad Außentemperatur und komme aus dem arschkalten Wasser und es hat leichten Nieselregen, dann werde ich nicht allzu viel schwitzen, weil mein Körper alleine die Thermoregulation, wobei da ist die schon vielleicht wieder umgekehrt dann, weil ich mich aufwärmen muss, aber die Thermoregulation problemlos hinbekommt. Wenn ich jetzt in Kona bin oder in Texas bin und ich habe heiße Temperaturen oder heiß und schwül, genau, dann sieht es mit der Thermoregulation natürlich anders aus. Dann habe ich auch ganz andere Schweißraten und dann muss ich natürlich dementsprechend irgendwie bei der Flüssigkeitszufuhr darauf achten, dass ich das ja bestmöglich irgendwie ausgleichen ist schon ein großes Wort, aber zumindest das Defizit im Rahmen halten kann. Das ist eigentlich das, worum es geht, ne? Und wir sprechen immer davon, wenn wir so von eben diesem angesprochenen Defizit reden, dann findet man in der Literatur viele Angaben über prozentualen Verlust des Körpergewichts. Und man spricht so davon, dass, also ich übersetze jetzt mal quasi sinngemäß für eine Triathlon-Langdistanz, wenn das so 2, 3% sind, dann ist das vielleicht noch okay. Jetzt können wir uns überlegen, was das halt bedeutet, ne? 2, 3% von unserem Körpergewicht, das ist nicht viel, wenn wir das verlieren. Aber wenn das so darüber hinausgeht, ja, dann haben wir halt sehr schnell die Situation, dass natürlich unser Flüssigkeitshaushalt, also klingt immer nicht so spektakulär, ist aber durchaus dafür zuständig, wie das Blut durch unseren Körper läuft, wie entsprechend natürlich Nährstoffe, Mineralstoffe transportiert werden, wie Hirnleistung funktioniert, wie Thermoregulation funktioniert und alles, was dazugehört. Und das ist dann natürlich ein essentielles Ding, ne? Und wenn ich davon irgendwann zu viel verliere, ja, da ist der Mann mit dem Hammer beim Kohlenhydratdefizit noch das Angenehmere, ne? Also da antwortet der Körper häufig mit einem Abschalten und das kann dann auch mal, also in Form von Bewusstlosigkeit oder sowas, dazu führen, dass der Kopf uns oder das Gehirn uns signalisiert, dass das jetzt hier vorbei ist auf jeden Fall, weil wir jetzt einfach genau das übertrieben haben.
Okay, aber das heißt, beim Trinken oder bei der Trinkmenge kann man sich am individuellen persönlichen Witzverhalten orientieren.
Genau, also ich, genau, und da würde ich immer auch so ein bisschen, also es hängt natürlich extrem stark von den äußeren Bedingungen ab. Auch die Kohlenhydratzufuhr hängt tendenziell von den äußeren Bedingungen auch ab. Auch da müssen wir überlegen, dass Hitze natürlich auch eine Auswirkung hat auf die Kohlenhydratoxidation, aber
dass man tendenziell nicht, weniger aufnehmen und zuführen kann.
Genau, genau, genau. Aber jetzt dann nicht in dem Gradmesser, wie man das bei der Flüssigkeit hat. Also wenn man die Literatur sich anschauen würde, ich habe selber mal eine, das war meine Masterarbeit damals, habe ich eine Gruppe Radfahrer begleitet, die 54 Stunden Rad gefahren sind und die haben so im guten Durchschnitt 400 Milliliter getrunken pro Stunde. Mhm. Und das hat bei denen gereicht, um einen guten, ausgewogenen Hydrationszustand zu halten über 2,5 Tage Radfahren.
Das ist nicht
die
viel.
Die waren aber etwas niedrig intensiver unterwegs, muss man sagen. Also man würde bei einer Triathlon-Langdistanz etwas flotter sein. Die haben aber auch jede Art von Wetter durchlebt, also von 40 Grad und Hitze bis hin zu keine Ahnung, 5 Grad und Nieselregen so ungefähr. Ah, 5 waren es nicht ganz, aber vielleicht 10 Grad und Nieselregen. Und da war so 400 Milliliter, also 392, um genau zu sein, die Durchschnittszufuhr. Und das ist auch so ein Stückchen das, was die Literatur hergibt. Und das Problem bei der Literatur in dem Fall ist, die bildet das Individuum nicht so richtig gut ab. Wenn man da jetzt reinschauen würde, man würde Standardstudien finden, die einem sagen, wie viel Zufuhr braucht man bei Ausdauerleistung, dann wäre die Ausdauerleistung erstens definiert als irgendwas im Bereich von über 2 Stunden, wo natürlich der Langdistanz-Triathlet drüber lacht, ne? Also das ist ja keine Ausdauerleistung, sondern das ist eine kurze Trainingsfahrt, wenn man so will. Und dann gehen die Empfehlungen so in den Bereich von 400 bis 800 Milliliter. Und das leider auch sehr, sehr unangenehm von der Range her, weil wenn man jetzt bei einem mäßig heißen Rennen versucht, 800 Milliliter zuzuführen, dann darf man halt nicht vergessen, dass man halt nach 14 Stunden auch 10 Liter Wasser zugeführt hat. Und das sind dann häufig diese Situationen, wo man auch sagen muss, dass man auch zu viel trinken kann.
Ja.
Also das ist häufig das Problem, was wir erleben. Auch gerade beim Marathonlaufen, Worst-Case-Szenario, ne, ich trinke einfach zu viel. Ich habe eine klassische Form von Hyperhydration und damit auch einhergehend zumeist eine Hyponatriämie, weil ich die Situation habe, dass Salze schon wieder ausgeschwemmt werden und dann tritt der Worst-Case ein, ich kriege eine Infusion im Zielbereich, weil man denkt, irgendwie mein Flüssigkeitshaushalt ist im Keller. Und damit erreiche ich genau das Gegenteil, ne? Also es hat immer wieder für Diskussionen gesorgt, dass das dann vielleicht gar nicht unbedingt so das Allheilmittel ist, weil man denkt, derjenige ist jetzt hier gerade nährstoffunterversorgt, sondern es kann halt auch sein, dass der halt einfach hyperhydriert ist und dann ist das genau der gegenteilige Effekt, den ich da habe, ne? Und deswegen merkt man schon, wie wichtig das Individuum ist. Also ich würde immer sagen, dass mir eigentlich kein Szenario einfällt auf einer Triathlon-Langdistanz, wo ich jetzt sagen würde, dass es okay ist, weniger als einen halben Liter zu trinken, also so irgendwas roundabout 500 Milliliter. Also auch bei einem mäßig warmen Rennen würde ich immer denken, dass so ein halber Liter schon durchaus ein Standard sein darf. Gerade beim Radfahren muss man ja auch nochmal sagen, auch da, ne, alleine organisatorisch ja auch einfacher Flüssigkeit zuzuführen und deswegen würde ich da auch ein Augenmerk drauf haben. Beim Laufen wird es automatisch schwieriger, klar. Aber auch
da
nach
schütte
oben
ich
hin,
mir einfach einen Becher in Richtung Gesicht und gucke,
genau, dann hoffst du, dass
was
ein bisschen
ankommt.
Was ankommt, genau, ja. Es ist aber ähnlich wie mit den Kohlenhydraten. Wenn ich sagen kann, sinngemäß, dass ich in der zweiten Wechselzone ankomme und immer noch gut hydriert bin, ja, dann ist das auch fein. Dann muss man auch sagen, dann ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf den anschließenden 4 Stunden wahnsinnig dehydriert werde, ja, die ist dann nicht mehr ganz so groß, vorausgesetzt, ich sorge natürlich weiterhin noch für ein bisschen Flüssigkeitszufuhr. Ne? Und deswegen auch da, es steht und fällt mit der Frage, wie lang kann ich diesen Hydrationszustand aufrechterhalten, um das zu erreichen, gilt es vorm Rennen schon mal oder dann hydriert ins Rennen zu gehen oder adäquat hydriert ins Rennen zu gehen. Und dann würde ich denken, 500 Milliliter plus und das Plus beschreibt einfach nur die Frage danach, wie viel schwitze ich, also bin ich ein Vielschwitzer oder ein eher weniger Schwitzer, wie sind die äußeren Bedingungen, muss ich viel Thermoregulation betreiben, schwitze ich durch die äußeren Bedingungen noch mehr als normalerweise und so weiter und so fort.
Ja, Thema Salz ist auch sehr individuell, wie viel Salz man verliert beim Schwitzen, kann man erkennen an den Salzrändern, richtig? Wenn man jetzt tendenziell schnell und kräftige Salzränder bekommt.
Ja,
dass
genau.
Dass man dann mehr Salz zuführt.
Natrium hat so ein bisschen den kleinen Vorteil, dass die Margin of Error, die ist relativ groß. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Fehler machen kann, die, also wenn man zu wenig zuführt, ja, okay, da würde ich jetzt mittlerweile sagen, das ist ja schon so die Standard Gels und Co., die man so hat, die haben alle schon eine gewisse Menge Natrium. Also die ist zwar auch sehr unterschiedlich, also ich empfehle immer drauf zu schauen, weil manche packen nichts rein, manche packen sehr viel rein, manche sind irgendwo in der Mitte, aber dass halt Natrium kein unwichtiger Bestandteil ist, das ist jedem Hersteller klar und deswegen ist auch immer ein bisschen Salz drin oder Natrium drin. Genau, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt zu viel davon zuführt, ja, da muss man schon wirklich sich Mühe geben, ne? Mhm. Also das wäre dann schon irgendwas, wo man vielleicht wirklich, ja, ohne es jetzt exakt zu wissen, weil so viele Studien wird es dazu nicht geben, aber da müsste man wahrscheinlich schon irgendwie 6, 7, 8 Gramm pro Langdistanz dann irgendwo in der Summe zuführen und ob man da hinkommt, das weiß ich jetzt nicht so richtig, ne? Das wäre dann wirklich ein bisschen doll, aber wenn man sich jetzt dauerhaft mit irgendwelchen Salztabletten versorgt, dann könnte das vielleicht sein. Ich wüsste jetzt nicht, wie die Konsequenz wäre und wann der Körper aufhören würde, das über Ausschwitzen von Natrium zu regulieren. Und das ist ja das, was du meinst quasi, ne? Wenn zu viel da ist oder wenn ausreichend Natrium da ist und die Natrium sinngemäß Speicher gut gefüllt sind, dann schwitze ich es ja irgendwann auch aus. Und dadurch entstehen die Salzränder am T-Shirt oder am Trikot oder am Einteiler. Genau, würde ich mir vorher ein bisschen zurechtlegen, würde ich auch mal ein bisschen ausprobieren, aber auch da immer, ja, ich glaube, ein gesunder Mittelweg ist irgendwie schon richtig, richtig gut. Also niemand braucht jetzt irgendwie 4, 5 Salztabletten beim Radfahren. Ja. Auch kein Rennen ist so heiß, als dass man das benötigt, meines Erachtens.
Ja, okay. Also Plan machen auf jeden Fall für Kohlenhydrate und Flüssigkeit, wobei da, auch weniger ist mehr und beim Salz ist einfach auf dem Schirm haben, dass man das zuführt und dass man es nicht komplett außer Acht lässt.
Genau, ja.
Hast du noch was zu ergänzen zu dem Thema?
Ich finde es total gut, wenn wir es bei den Basics belassen. Wir können jetzt noch Koffein diskutieren. Können wir vielleicht nochmal eine extra Folge auch nochmal rausmachen.
Das ist auf jeden Fall eine extra Folge.
Haben wir wahrscheinlich auch schon, aber das sind natürlich noch Themen, die kann man damit anschließen. Auch die haben wir dann vielleicht auch eine minimale Auswirkung auf die Kohlenhydrataufnahme und sowas. Aber ich glaube, die Kernbotschaft soll sein, und ich hoffe, das haben wir ganz gut rüberbekommen, dass halt die Basics wichtig sind, richtig zu machen.
Ja.
Und das ist eigentlich das, worum es geht, ne? Und wir dürfen nicht zu sehr irgendwie im Außen sein und uns überlegen, was hat jetzt Cameron Wolf gemacht und so. Sondern wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, das für uns richtig zu machen. Und meine bescheidene Erfahrung zeigt mir, ganz viele Leute wissen das und ganz wenige Leute machen das. Mhm. Also, dass man halt immer noch eine riesen Gap hat zwischen, nee, das wird schon passen, ich habe das ja gehört und ich mache das da richtig. Und am Ende ist es nicht Köln-spezifisch, dass man das verkehrt macht. Entschuldigung, das wollte ich nur sagen. Ist nicht vorwiegend bei Rheinländern so, aber ich war gestern im Rheinland und von daher habe ich noch ein bisschen sprachlich, ist noch ein bisschen was hängen geblieben. Das halte ich halt für wirklich wichtig. Dabei muss man sich konzentrieren und das im Vorhinein sich überlegen. Und das vielleicht sei noch erwähnt, dass man die Geschmacksrichtung bitte vorher auswählt, ne, die man essen möchte zuhauf im Rennen und es dann einfach wirklich, wirklich ausprobiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Basics richtig machen und dann ist das auf jeden Fall schon mal ein grundsolides Ding.
So machen wir das. Ich feile am Wochenende nochmal an meiner Verpflegungsstrategie und gucke, dass ich das alles vernünftig reinkriege und mich nicht überfülle, sondern das einfach mal solide durchbringe durch die Langdistanz und nicht irgendwann keinen Bock mehr habe.
Na gut, genau so machen wir es.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Björn.
Super, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees.
Champion.